Herzlich willkommen zu dieser Episode von Agraphie, deinem Podcast für produktives wissenschaftliches Arbeiten. Heute spreche ich mit Manfred Prenzl über empirische Forschung. Und ich möchte auch da gar nicht weiter rumlabern, sondern starten wir einfach mal gleich rein ins Interview. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Ja, guten Tag, Herr Professor Prenzl. Freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für das heutige Gespräch. Wir wollen ja heute sprechen über empirische Forschung im Allgemeinen beziehungsweise auch empirische Bildungsforschung im Besonderen. Und dazu habe ich gleich mal eine Frage, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Und zwar einfach dadurch, dass ich vor allem im niederländischen Raum akademisch sozialisiert wurde sozusagen, war für mich es nie wert sozusagen, die Empirie so stark zu betonen und es einfach zu begreifen als, so macht man eben Wissenschaft oder so funktioniert das in der Bildungswissenschaft. Also es deutet für mich irgendwie darauf hin, dass es hier im deutschsprachigen Raum vielleicht einen anderen Stellenwert hat, die empirische Forschung im Vergleich zu anderen Arten der Forschung. Und da wollte ich Ihnen nur fragen, was ist Ihr Eindruck davon? Wie sieht es international aus mit der Bedeutung der empirischen Bildungsforschung und wie schaut es im deutschsprachigen Raum aus?
Also im deutschsprachigen Raum muss man vielleicht mit daran denken, dass es über lange Zeit eine geisteswissenschaftliche Pädagogik gab, die wahrscheinlich auch doch vorherrschend war, wenn man zumindest mal die ganze Anzahl von Professuren in Deutschland angesehen hat, die Pädagogik betrieben haben, da war der große Teil davon geisteswissenschaftlich orientiert. Und die empirisch-pädagogische Forschung, die hat sich eigentlich erst im Lauf der Zeit weiterentwickelt und eben auch versucht, sich hier zu akzentuieren, in dem Sinn, wir haben ein anderes Forschungsparadigma. Und das ist etwas, was dann eben auch in die Bildungsforschung mit übertragen wurde, zu sagen, ja, bei der empirischen Bildungsforschung versuchen wir auch zu signalisieren, dass wir hier versuchen, auf der Grundlage von prüfbaren, empirisch in Frage zu stellenden Thesen, Theorien, Forschung betreiben, die eben damit auch eine gewisse Belastbarkeit aufweisen.
Und
international würde ich das von Ländern abhängig machen. Also in einigen Ländern würde ich mal sagen, ja, differenziert man nicht weiter. Das würde sicher für die Niederlande gelten. Wobei es in den Niederlanden auch eine geisteswissenschaftliche Pädagogik gibt, die sicherlich auch ganz anders herangeht. Im englischsprachigen Raum ist wahrscheinlich eher die Situation so, dass es eben kaum eine andere als empirische Forschung gibt.
Und das ist jetzt so ein bisschen der Ist-Stand, den Sie jetzt skizziert haben, also wie der Ist-Stand ist im deutschsprachigen Raum international. Was wäre denn Ihrer Meinung nach, wenn es nicht zu vermessen klingt, so der Soll-Stand sozusagen? Also, oder anders gefragt, vielleicht ein bisschen konkreter gefragt, was ist denn das eigentlich das Potenzial, dass die empirische Forschung, die empirische Bildungsforschung mit sich bringt, jetzt relativ zu anderen Zugängen. Einerseits, was betrifft den Wert, den sie für die Wissenschaft an sich schaffen kann. Andererseits aber auch vielleicht, wie man Einfluss nehmen kann auf zum Beispiel politische Gestaltung oder das pädagogische Handeln im Klassenzimmer sozusagen.
Also ich würde mal sagen, dass die empirische Forschung sich dadurch auszeichnet, dass sie versucht, auf aktuelle Probleme zu reagieren, nämlich Probleme zu identifizieren, nach Bedingungen dieser Probleme, nach Ursachen, wenn es geht, sogar zu fragen oder eben auch nach Möglichkeiten zu suchen, welche Maßnahmen geeignet sein können und eben auch sich als belastbar geeignet erweisen, um bestimmte Probleme zu lösen. Das unterscheidet die empirische Bildungsforschung schon ein bisschen von anderen. Also auch die historisch ansetzende, die sehr verdienstvoll ist, beschäftigt sich mit Problemen eher von gestern, die vielleicht ganz interessant sind für Probleme von heute, aber die jetzt nicht mit aktuell brennenden Problemen sich beschäftigen. Also da sehe ich einen deutlichen Unterschied. Und ich sehe ihn auch dahingehend, dass wir eben in den letzten Jahrzehnten in vielen Bereichen eine Veränderung erleben, dass der politische Diskurs, der öffentliche Diskurs stärker abstellt auf rationale Argumentation, die eben auch datengestützt oder faktengestützt, wie man es nennen mag, argumentiert. Das sehen wir ganz deutlich in den Wirtschaftswissenschaften, in der Medizin. Und inzwischen hat sich das eben auch in einer ganzen Reihe von Ländern stärker abgezeichnet, dass man bei politischen Entscheidungen, bei größeren oder kleineren, wenn es denn sowas wie Befunde gibt, gerne auf sie zurückgreift. Problembeschreibungen, das ist etwas, was die Politik vielleicht auch manchmal alarmiert, oder eben möglicherweise eben auch mögliche Maßnahmen, die dazu beitragen, dass die Qualität von Schule oder eben Weiterbildung verbessert werden kann.
Also politische Akteure, das verstehe ich, die berufen sich natürlich sehr gerne auf Studien, um ihre Argumente oder ihre Linie irgendwie zu untermauern. Wie sieht es Ihrer Meinung nach im pädagogischen Handeln aus? Also erreichen wir mit unserer Forschung, mit unserer empirischen Forschung, mit den Forschungsergebnissen auch vielleicht einzelne Lehrer, Lehrerinnen, um ihnen etwas mitzugeben, wie sie vielleicht ihr Handeln, ihr pädagogisches Handeln verbessern können?
Also ich denke, dass wir auch schon über lange Zeiträume deutliche Effekte sehen können. Denken Sie an ein Thema, das ist schon relativ alt, Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben heute immer noch in gewisser Weise fragwürdige Zensuren, aber die Forschung hat schon erheblich dazu beigetragen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer fragen, wie belastbar sind jetzt meine Beurteilungen? Oder welche Beurteilungsfehler kann ich machen, wenn ich eine Klassenarbeit zu bewerten habe? Also da wäre für mich so ein Bereich, wo ich sagen würde, da ist auch relativ viel an Erkenntnissen auf bestimmte Art und Weise eingeflossen in bestimmte Art und Weise, wie man Schule betreibt. Diskussionen darüber, inwieweit bestimmte Unterrichtsskripts Fragen entwickelnder Unterricht das Nonplusultra sind, was in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ja ein stark vorherrschendes Skript war, haben sich inzwischen auch deutlicher in den Vorstellungen, in den Köpfen von Lehrerinnen und Lehrern verändert. Der Stellenwert von Aufgaben, um etwas durchzuarbeiten, um etwas zu üben, auch um der Frage nachzugehen, was können die Schülerinnen und Schüler wirklich, ist auch ein Bereich, wo ich sagen würde, da hat empirisch orientierte Forschung dazu beigetragen, dass ein anderes Problembewusstsein entstanden ist und man eben auch gelernt hat, mit unterschiedlichen Aufgabentypen umzugehen und sie besser zu verstehen, was die bedeuten, wenn eben Schülerinnen und Schüler was lernen.
Wenn ich jetzt als Zuhörer, vielleicht eher ein geisteswissenschaftlich orientierter Forscher, Forscherin, höre ich jetzt diese Argumente und ich finde sie auch immer richtig interessant, aber ich bin vielleicht noch nicht hundertprozentig überzeugt. Wo gibt es denn eine Quelle oder irgendeine Ressource, an die ich mich wenden kann, die ich lesen kann, dass ich noch mehr darüber erfahre?
Also was die Programmatik von empirischer Bildungsforschung anbetrifft, hatten wir mal mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Jahr 2005 eine Publikation herausgebracht, bei der wir versucht haben, nochmal darzustellen, was die Grundgedanken empirischer Herangehensweisen sind. Wenn man sich natürlich intensiver damit beschäftigen möchte, dann kann man sich, glaube ich, oder muss man sich ein bisschen auf bestimmte Teilbereiche beziehen, sagen, reden wir jetzt über die Institution Schule oder Lernen und Lehren im institutionellen Zusammenhang Schule oder über den vorschulischen oder über den tertiären Raum. Die andere wichtige Frage heute ist, um welche Inhalte geht es? Also die Fachdidaktik hat sich oder das inhaltsgegenstandsbezogene Lehren und Lernen hat sich doch als maßgeblich erwiesen, dass man wegkommt von alleine allgemein didaktischen Studien, also stärker der Frage nachzugehen, was sind die Besonderheiten eines Faches und Besonderheiten des Lernens oder Lehrens in einem Fach. Da müsste man dann eben entsprechende Sammelbände oder Lehrbücher sich zu Gemüte führen.
Jetzt höre ich aus dieser Antwort schon heraus, etwas, was von Anfang an schon klar war, dass die empirische Forschung, das als Feld zu sehen sozusagen, natürlich wahnsinnig groß ist und unglaublich viele Facetten hat. Deswegen hier noch die abschließende Frage. Wenn Sie jetzt sich dieses Feld erschließen wollen oder wenn Sie als neu starten wollen sozusagen, als empirischer Bildungsforscher durchstarten wollen, was wäre denn so Ihre Strategie? Was würden Sie mal so primär lernen wollen und wie würden Sie sich das erschließen?
Also ein ganz wesentlicher Bereich ist ja, und das gilt aber nicht nur für die Bildungsforschung, ist, sich einen Eindruck von dem Feld zu verschaffen, über das man was sagen möchte. Das heißt, aufzusetzen auf die Erkenntnisse von Kolleginnen und Kollegen. Also da kommt man nicht ums Lesen herum, Da kommt es auch nicht, da kommt man auch da, nicht darum vorbei, sich mit Theorien zu beschäftigen. Also ich halte das für wichtig, dass wir eben nicht nur Methoden lehren, sondern vor allem der Frage nachgehen, was wollen wir denn mit den Methoden überprüfen? Und das heißt, wir haben irgendwelche Gebilde, die über bestimmte Gegenstandsbereiche Aussagen treffen, die wir eben als Theorien verstehen, die erklären oder Vorhersagen treffen oder eben auch sagen, was funktioniert oder vielleicht weniger funktioniert. Und dann sich mit der Frage zu beschäftigen, mit welchen Methoden kann ich versuchen, abzusichern, dass diese Theorien tragfähig sind, dass sie nicht nur aus einer subjektiven Perspektive, sondern von verschiedenen Beobachtern möglicherweise geteilt werden. Also was sagen wir, das trägt dazu bei, dass wir davon ausgehen, dass Aussagen eben eher zutreffen, wenn unabhängige Beobachter eben das bestätigen können oder wenn sich etwas replizieren lässt. Das heißt also, ich würde eher dazu raten, sowohl die Theorie als auch die Methodenlehre sozusagen in einem engen Zusammenhang zu sehen und sich eben zu fragen, welche Methoden eignen sich oder welche werden auch gebraucht oder wo sind auch die Grenzen von Methoden, um bestimmte Fragen zu untersuchen.
Sehr, sehr gutes Statement, insofern auch, weil natürlich das auch genau der, die Funktion dann zum Beispiel der Wasum sein kann, der Vienna Autumn School of Methods, dass man sich dann in diesen spezifischen Methoden vielleicht, die man sich anhängen möchte, innerhalb dieses theoretischen Hintergrunds, innerhalb des Forschungsmodells, das man vielleicht schon aufgebaut hat, vertiefen möchte eigentlich. Und hier eigentlich das Feld, also die bestehenden Forschungsergebnisse, die bestehenden Theorien mit den eigenen Daten, mit der eigenen Analyse dann letztendlich zusammenbringt. Ja, vielen Dank,
Herr Professor. Danke Ihnen.
Für Ihre Zeit.
So, bevor du gehst, noch eine kleine Bitte von Claude und von mir. Bitte hinterlass uns ein kurzes Feedback, eine ganz kurze Rückmeldung auf Apple Podcast, auf iTunes, wo immer du diesen Podcast auch hörst. Darüber würden Claude und ich uns wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Ist wirklich wichtig, damit uns einfach mehr Leute auch kennenlernen. Ich glaube, das, was wir hier machen, ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache, die vielen helfen kann. Das ist zumindest die Rückmeldung, die wir so kriegen. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Leute zu erreichen. Vielen Dank.